Wir leben ganz unterschiedlich Gott. Wir leben alle ganz unterschiedlich unseren Gott. Ne? Ich habe euch eine Adventspredigt mitgebracht, wie ihr lesen könnt. Der Stein ist weggerollt, das ist eine Predigtserie von mir und das ist das letzte Thema, Endzeit. Es war ganz interessant, in der Gemeinde habe ich mal gefragt, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, vielleicht schon, und ich habe gefragt, warum meint ihr, hat der Engel den Stein weggerollt? Was denkt ihr? Und in unserer Gemeinde, ihr seid jetzt vorsichtig, weil ihr denkt, wenn ich jetzt was sage, ist es falsch und die Gefahr besteht ja real. Der Stein ist weggerollt, sagt in unserer Gemeinde jemand ganz schnell, damit Jesus rauskommen kann. Da habe ich gesagt, vergiss es. Es ist falsch. Denn so ein Stein konnte den Auferstandenen Jesus nicht in einer Grabkammer halten. Oder denkt ihr das? Völlig unmöglich. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist auferstanden. Der Vater hat ihn zum Leben zurückgebracht. Und wir lesen später, die Jünger sind zusammen und er erscheint einfach unter ihnen. Also dieser Stein ist wegen uns weggerollt. Dass wir erstmal reingehen können und gucken, er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Zweitens ist es auch ein Symbol, dass ein Stein vor unseren Herzen weggerollt ist, dass wir ihn erkennen können. Und den Stein muss den Engel wegrollen, weil wir können uns nicht so einfach bekehren. Oder jemanden, alleine wäre der Stein auch nicht wegzurollen gewesen. Für die Frauen, die haben sich überlegt, wie kriegen wir den Stein weg? Ja, sie wollten nach dem Passafest ihn nochmal salben, richtig anständig beisetzen. Und sie wären gar nicht rangekommen an den ersten Tag der Woche, am Sonntag. Sie wären gar nicht hingekommen. Und so können wir auch bei niemandem den Stein wegrollen, sondern der Herr ist es, der die Steine wegrollt, dass wir ihn sehen können. Ja, also ich habe darüber eine ganze Reihe gepredigt, auch wie gehen wir mit Nichtchristen um, wo so ein Stein noch vom Herzen ist. Wie kann der Stein wegkommen? Das ist heute nicht unser Thema. Unser Thema ist ein schönes, das ist Endzeit.
Halleluja.
Amen. Wie hieß denn das erste Lied, was wir gesungen haben? Ich frage mal die Lobpreisleute, wisst ihr das noch, was wir gesungen haben? Wo seid ihr? Seid ihr weg? Also wenn der Lobpreisleiter noch irgendwo in Sichtweite ist, dann bitte ich ihn nach vorne, mir das erste Lied zu bringen. Ja, kannst du mir den Text mal geben?
Ja.
Danke. Weil manchmal ist es ja heftig, was wir so singen, oder? Man singt so mit.
Und dann singt mir, du bist,
vielen Dank. Du bist toll, ihr habt es überhaupt toll gemacht, oder? Wir haben es toll gemacht, ne? Nochmal ein Dankeschön. Das war wirklich das erste Lied? Echt? Ich glaube, ich suche ein anderes. Ich suche das, wo wir auf Jesus zu warten, wo drinnen vorkommt, wir warten auf dich. Wenn du wiederkommst, dann kannst du nicht erwarten, so sinngemäß. Wie heißt das? Die Bridge. Bei dem? Nein, bei dem. Also war es das zweite? Oh, sorry. So habe ich mitgezählt, seht ihr wieder. Ich preise deine Herrlichkeit. Die Bridge, ach, hier unten ist die Bridge. Dein Kommen, Herr, ist nicht mehr weit. Wir sehnen jeden Tag, diesen Tag herbei. Tanzen und lachen, Jubelschrei, wenn du kommst und wir dein Angesicht sehen. Wen geht's denn von uns so? Echt? Willst du nicht erst noch heiraten und Kinder kriegen, ganz verliebt sein? Du sehnst den Tag wirklich herbei, dass der Herr wiederkommt? Ja? Ihr seid mir irgendwie zu fromm, ihr Leute. Das hast du schon gewusst, stimmt's? Ihr Lieben, ich glaube, dass der Tag gar nicht mehr so weit ist. Ich war gerade gestern auf einem in einer Konferenz mit Ilona, wir waren in Würzburg. Und da ging es darum, es wird den nächsten Tag einen Europatag geben in München und da geht es um Einheit. Und das Thema ist 500, jetzt knapp 500 Jahre Spaltung sind genug. Es ist dramatisch, dass wir mit den katholischen Geschwistern, auch wenn wir beide Jesus lieb haben, nicht gemeinsames Abendmahl einnehmen können. Und es gibt viele Spaltungen darüber hinaus in den Gemeinden und zwischen den Christen und untereinander. Und das Thema ist, und dann sagte einer vorne, ja, 500 Jahre sind genug, die nächsten 500 Jahre, da wollen wir in Einheit leben. Und da habe ich so gedacht, glaubst du das? Glaube ich das selber, dass es noch 500 Jahre sein wird? Also, wenn ich so die Augen aufmache, und ich kenne sehr viele Theologen, und wir sind uns fast alle einig, und fast jeder denkt, Jesus kommt bald wieder. Und das soll auch ein bisschen heute meine Predigt sein. Ich glaube, wir sollen vorbereitet sein. Weil die Wiederkunft Jesus hat was mit Advent zu tun, da sind wir in der Weihnachtszeit angekommen. Adventus, Wiederkunft, Ankunft des Herrn. Und wir wissen, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus wiederkommen wird. Er spricht ganz unterschiedlich, und ich will jetzt auch keine ausgewogene Endzeitlehre bringen, weil ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber, das ist er nicht, ist er das? Ja. Die Bibel sagt, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Und ich glaube, dass Gott heute in dieser Zeit zu uns spricht. Und ich habe Prophetie heute mitgebracht, die ihr natürlich prüfen müsst. Ich habe die auch nochmal für die, die nicht im Internet gut bewandert sind, noch, ich glaube, 20 Mal kopiert. Die lege ich dann auf den Büchertisch dort drüben hin. Die könnt ihr euch, also wer es nicht im Internet hinkriegt, dort einfach mitnehmen. Ist einfach so zu mitnehmen. Genau. Wir lesen in der Bibel interessante Geschichte. Wieder falsch rum? So rum muss ich es machen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus über die Endzeit spricht. Und zwar lesen wir das in Matthäus 24 und bis zum Kapitel 24 und Kapitel 25. Das sind die sogenannten Endzeitreden unseres Herrn. Und die will ich jetzt nicht detailliert mit euch durchgehen. Eins ist Fakt, sie richten sich an Israel. Und einer der größten Fehler, die meiner Ansicht nach gemacht werden, dass man Prophetien, die sich mit der Endzeit beschäftigen, alle in den Topf wirft. Aber manche haben einen ganz gewissen Adressaten. Man muss gucken, an wem richtet sich denn die Prophetie. Es richten sich Prophetien an die Heiden, an die Nichtchristen. Es richten sich Prophetien im Neuen Testament an die Braut Christi, an die Gemeinde Jesu. Und es richten sich Prophetien an Israel. Es sind spezifisch für Israel. Und wenn wir die alle in den Topf hauen, entsteht ein ganz großes Wirrwarr und man sieht überhaupt nicht mehr durch. Und die scheinen sich zu widersprechen. Aber wenn man das auseinanderhält, sind die sehr klar und deutlich und sind gar nicht so verwirrend. Ich möchte jetzt mal auf die Endzeitrede Jesu eingehen, die ja an Israel in erster Linie richtet, aber die ja in der Bibel stehen. Und wenn sie an Israel richtet, betreffen sie uns auch ein Stück. Oder meint ihr nicht? Uns betrifft Israel, wir sind angefropft an Israel. Wir wissen, das ist unser Brudervolk, das sind unsere älteren Geschwister. Gut, und Jesus sagt, erstmal der Tempel wird zerstört werden. 70 Jahre nach Jesu kommen, ca. 70 Jahre danach und sein Sterben und Auferstehung, ist der Tempel im Jahre 70 direkt zerstört worden. Durch die Römer, das hatte historische Gründe, aber Jesus hat es mehrfach vorausgesagt. Auch an dieser Stelle sagt das voraus. Er sagt, es werden viele in den Namen Jesu kommen, es wird viele Verführer geben. Und es gibt wirklich viele Verführer, es gibt Riesensekten, es gibt Leute, die sagen, ja, sie wären die Reinkarnation Jesu. Da gibt es mehr, als wir denken. Wir leben ja in einem sehr atheistischen Bereich hier in Deutschland, in Ostdeutschland, aber auf der Welt, da ist allerhand los, wir sind unterwegs. Da gibt es viele falsche Christusse, die gekommen sind, die noch kommen werden wahrscheinlich. Er spricht von großen Kriegen. Ich denke mal, vor dem Ersten Weltkrieg konnte man sich gar nicht vorstellen, dass es so einen Krieg geben wird jemals. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg, der hat den Ersten noch übertroffen. Und man konnte sich das bestimmt nicht vorstellen. Wir können Gott auf Knien danken, dass die Nazis nie noch an die Atombombe gekommen sind. Was wäre dann passiert? Auf alle Fälle hat es Kriege gegeben, das können wir uns kaum vorstellen. Wenn meine Großeltern, meine Eltern davon erzählt haben, dann danke ich Gott immer wieder auf Knien, dass ich das nicht erleben musste. Die Flucht und all das. Ja, dass ich das nur aus dem Film kenne und aus dem Kosovo, wo ich rein bin, wo gerade die Serben raus waren und wo ich richtig die Kriegsleiden ganz hautnah erlebt habe und Hass und Terror und Totschlag und dämonisierte Kämpfer. Ja, jetzt sehen wir es im Fernsehen über IS-Kämpfer. Ich habe einen neuen Freund, der heißt Samuel Hoffmann, der ist bei Jugend mit einer Mission. Das ist ein Polizist, der jetzt vollzeitig im Dienst ist und der ein Herz hat für Gebet und für Evangelisation und Mission. Und mit ihm sind wir gerade unterwegs in den verschiedenen Flüchtlingsheimen, die gerade neu entstehen wollen, überall Cafés gründen und das Evangelium reinbringen, als erstes betend reingehen. Also eine spannende Geschichte. Und er ist auch unterwegs gewesen, gerade zurück aus Pakistan, aus Afghanistan, aus dem Iran. Er sagt, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in der Welt im Augenblick geschieht. Im Iran gibt es eine riesen Erweckung. Die haben es nicht mehr unter Kontrolle. Untergrundgemeinden entstehen wirklich und Jesus erscheint den Leuten und die Leute bekehren sich. Mullahs bekehren sich. Also dramatisch. Das sagt, wenn euch hier in Deutschland Iraner begegnet, geht auf sie mutig zu. Denen steht der Islam bis hier. Bis hier. Und er sagt, er kennt nicht einen Iraner, der Moslem geblieben wäre, sondern er ist entweder Atheist geworden oder Christ. Und er sagt, ein Zeitfenster ist jetzt gerade offen für die Iraner. Ein Stück nicht ganz so weit für die Afghanen. Schwieriger ist mit den Syrern, muss man Freundschaft bauen, kommen auch welche zum Glauben. Mit anderen Völkern ist es ganz schwierig. Es ist komisch, Gott legt seine Hand auf verschiedene Völker und es ist unterschiedlich. Das ist unser Gott. Also große Kriege und was die IS jetzt veranstaltet, ist unfassbar. Und er hat erzählt, die Kämpfer, die gehen alle nach Pakistan, auch die Taliban. Und die legen sich dort auf Gräber und die machen Totenkult. Das ist Hochokkult. Die rufen die Geister an, die werden dämonisiert. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, was wir hören, was die veranstalten. Die sind nicht mal frei, die Menschen. Die sind dämonisiert. Erfüllt von bösen Mächten. Und das ist schlimm, wenn man von dem bösen Geist erfüllt ist. Ich weiß, von was ich rede, weil ich hatte mal unter bösen Geistern zu leiden, bis ich befreit wurde. Dann macht man Sachen, die will man gar nicht. Dann ist man getrieben und kann immer klar denken und die Liebe erkaltet immer mehr in einen. Es wird große Bedrängnisse geben, wenn wir sehen, was es für Bedrängnisse gibt, den Christen in Syrien, im Nahen Osten, das sind Riesenbedrängnisse. Jesus spricht davon, ihr werdet gehasst werden, und das spricht er von seinen Jüngern, von denen, die sich bekehrt haben, um meines Namens willen, sogar getötet werden, das geschieht. Es sind viele gestorben in den letzten Jahren, mehr und in diesem Jahr als je zuvor in der Geschichte, sind gestorben für Jesus. Für sie ist Jesus wiedergekommen. Es werden viele abfallen, es werden mich viele verraten, man wird sich untereinander verraten, auch das kommt vor. Es werden viele falsche Propheten aufstehen, auch das kommt vor. Ich glaube auch bis in die charismatischen Gemeinden rein, wo ein Wohlstandsevangelium verbreitet wurde, wo man falsche Prophetien ausgegangen hat. Geh nur mit Jesus, dann wird es dir immer gut gehen und alle deine Wünsche werden erfüllt. Das ist eine Irrlehre. Gott erfüllt gerne Herzenswünsche und ich habe es selber erlebt. Ich habe es wirklich erlebt. Er ist ein ganz guter Gott. Aber er ist nicht unser Automat, ich gehe mit ihm und dann geht alles nach meinem Kopf, sondern wir sind seine Diener. Wir sind seine Kinder und er liebt uns und wir sind seine Diener. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Und wenn ich in unser Land reingucke, dann sage ich ja. Wenn Menschen auf der Straße fürs Leben demonstrieren und es gibt dann eine Zusammenrottung von linksautonomen Leuten, die Polizei muss die beschützen, dann sage ich, wo sind wir hingekommen? Es ist eine friedliche Demonstration für das Leben. Dann kommt einiges außer Kontrolle, wenn ich in der Sächsischen Zeitung, ich habe es gerade ausgeschnitten, lese, endlich haben wir einen neuen Erfolg in Berlin. Wir haben eine Toilette für Mann und Frau, wo wir gemeinsam endlich gerecht aufs Klo gehen können. Dann sage ich, wo sind wir denn hingekommen? Welche Probleme haben wir? Wenn ich sehe, dass es immer mehr Reiche gibt, die super reich sind und immer mehr Arme, die kaum wissen, wie sie überleben sollen, ihren Unterhalt, dann sage ich, wo sind wir hingekommen? Wenn ich in Indien durch die Slums gehe, dann frage ich mich auch, was jetzt geschieht, ist das nicht ein Stück Gericht, dass die dritte Welt kommt und dass auch viele Wirtschaftsflüchtlinge kommen, dass auch ihre Ausweise weg, ist es nicht ein Stück Gericht? Und ist es nicht zugleich eine Chance Gottes für uns, ihnen die Liebe zu geben? Haben wir nicht wirklich auf Kosten der dritten Welt gelebt? Oder sind wir so und sagen, wir sind ja selber schuld? Haben wir es verdient, hier zu leben? Wenn ich durch Indien, durch die Slums gegangen bin, wenn ich unsere 40 Kinder gesehen habe, wo jedes Kind ausgesetzt ist, verstoßen von der Mama und Papa, Und jedes Kind missbraucht sexuell, dann frage ich mich, warum bin ich dort nicht geboren, warum darf ich hier leben? Das sind Fragen, die sind real, die hören wir nicht gern. Und schon gar nicht in der Weihnachtszeit, wo man da wächst und wollen kaufen und in den Kaufrausch kommen. Vielen Dank. bin sehr erkältet. Das ist vielleicht auch ein Angriff gegen heute Abend, weil ich habe eine heiße Botschaft. Also ihr merkt das. Falsche Propheten bis in die Kirchgemeinden rein, bis liberales Christentum, was die Auferstehung Jesu in Frage stellt. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, das sehen wir in unserer Gesellschaft und wir sollten für Gerechtigkeit eintreten. Jeder Arbeitsgeber, jeder Arbeitnehmer, jedes Ehepaar, wir sollten für Gerechtigkeit eintreten, für Frieden sollten wir eintreten. Die Liebe wird in vielen erkalten, auch in den Gemeinden. Wenn ich das so lese, dann sage ich, da sind wir ja mittels drin, oder? Knallhart geht es so auf dem Arbeitsmarkt. Knallhart geht es so in der Firma. Leute werden gemobbt, brennen aus, die Arbeit haben, die haben kaum noch Zeit für irgendwas. Ist das auch bei unseren Geschwistern in der Gemeinde? Es gibt ein paar christliche Unternehmer, die setzen ein paar Punkte, die wollen das anders machen. Die sagen, Herr, wie kann ich mit dir Unternehmen machen? Wir hatten gerade so einen da, den Gründer von Spielemax, vor Sonntag vor einer Woche und ich war völlig begeistert von ihm. Ich kenne den christlichen Rechtsanwalt, der sagt, ich bin kein Rechtsanwalt, sondern ich bin ein Anwalt des Rechts. Das ist ein großer Unterschied, er hat uns das erklärt. Wie man mit sogenanntem Recht Geld verdienen kann, aber wie man wirklich für Menschen für Recht eintritt. Das ist ein großer Unterschied. Also so gibt es da Unterschiede. Da sind wir dann Licht in dieser Welt und das ist recht so. Jesus spricht weiter darüber, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, sich vom Heiligen Geist leiten lässt, wird gerettet werden. Halleluja. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das sagt einem Matthäus 24, Vers 13. Ich glaube, das Evangelium wurde noch nie so verbreitet, wie wir jetzt das erleben, durch die Medien. Es gibt so einen kleinen Chip. Die ganzen Asylbewerber, die hierher kommen, die haben eins, alle haben die ein Smartphone. Das ist für die ganz wichtig, um zu kommunizieren in der Welt. Und da gibt es einen kleinen Chip, den kann man reinstecken und da ist die Bibel in zig Sprachen drauf und 120 Zeugnisse. Das Ding kostet, glaube ich, 4,50 Euro. Und der Jesusfilm ist noch drauf. Ach, der Jesusfilm ist drauf in verschiedenen Sprachen. Das ist alles auf diesem Mini-Chip. Und diese modernen Handys sind ja absolute Computer. Ja? Also das kann man jedem geben. Das Evangelium wird über Satelliten, ich glaube, am Tag 430 Mal verkündigt. In allen möglichen Sprachen. Die Missionare sind unterwegs an den Enden der Welt. Leute, das Evangelium, merkt ihr, Jesus wird bald wiederkommen. Was alles gesagt ist über die Endzeit, das Zeichen auf der Stirn ist kein Problem mehr. Überhaupt nicht mehr. Wir sind voll auf dem Weg, elektronisch alles abzusichern. Wir sind voll in der Endzeit angekommen. Dinge, wo meine Oma noch gesagt hat, wie soll das passieren? Die hat meine Oma noch gesagt, ich glaube Gott, wenn das sagt, wird es so sein. Aber wie kann ich mir nicht vorstellen? Völlig Überwachung vom Antichristen der Welt. Es ist alles kein Thema mehr. Wir sind alle überwacht. Ich habe mein Navi angehabt, wenn das einer wissen will, wo ich war. Ich habe telefoniert. Es gibt Riesencomputer, die alles aufnehmen. Es ist sagenhaft. Seit Edward Snowden wissen wir, was läuft, oder? Wir haben es wahrscheinlich vorneweg schon gewusst. Das ist keine Überraschung. Ich habe keine Angst davor, weil die Stasi stand sowieso von einer, ich sage, wir im Osten sind dran gewöhnt. Ihr im Westen macht euch da eine Platte, wir sind das gewöhnt. Ich muss immer ein bisschen hochnehmen, meine westdeutschen Geschwister. Okay. Also, Jesus spricht von seiner Wiederkunft. Und dann sagt er, eins wird passieren, denn wenn der Mensch nun wiederkommt, wird es sein, wenn der Blitz vom Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Und ich glaube, das ist die zweite Wiederkunft. Oder man kann auch sagen, die dritte. Die zweite Wiederkunft, wenn er... Es gibt eine Sache, wo wir ihnen entgegenkommen, dazu komme ich noch. Das ist am Ende der Geschichte, wenn er wiederkommt. Und es wird jeder mitkriegen, es wird auch keiner diskutieren. Und es wird von Israel die Decke weggenommen. Und ganz Israel wird gerettet werden, sagt meine Bibel. Und ich bin mal gespannt, wie das der Herr alles machen wird. Ich will das erstmal weitermachen. Fakt ist, und das müssen wir wissen, Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Gottes werden ewig sein. Der Teufel will immer eins, und das merke ich bei ganz vielen Leuten, der will, dass wir so tun, als wenn alles ewig ist. Als wenn dieses Leben so oberwichtig ist. Absolut, es ist nicht unwichtig, will ich auch nicht sagen. Aber als wenn das alles ist. Und man muss all seine Kraft, all seine Energie, all sein Tun da reinstecken in die Jetzigkeit. Nee. Joe Cocker Stimme ist auch mal schön, oder? So eine alte Rockerstimme wie früher. Aber es kommt weder vom Rauchen noch vom Trinken, sondern von der Erkältung. Ich halte durch. Sondern wir halten durch. Du betest für mich und dann ist alles gut. Himmel und Erde wird vergehen. Ich denke, dass eine wichtige Konsequenz, wenn wir das jetzt alles gehört haben, es gibt viel mehr Bibelstellen, eine wichtige Konsequenz ist, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommen wird. Wir sollen wachsam sein. Interessant ist, dass diesem Gleichnis, man muss ja die Bibel immer im Kontext lesen, dass es drei weitere Gleichnisse gibt, die damit im Zusammenhang stehen. Das erste Gleichnis ist von dem treuen und von dem bösen Knecht. Weiß einer, was dort geschrieben steht? Vom treuen und bösen Knecht. Um was geht's da? Ganz schnell los. Weiß das jemand?
Ja. Und dann ist so, wie wird er reagieren, wenn er wiederkommt und sieht, entweder, ja, dass er alles umschafft oder dass er alles.
Genau. Da ist jemand Verantwortung übergeben, der Hausherr geht. Und der gute Knecht, der kümmert sich um die Menschen, um die Diener und alles gut. Und der andere, der schlägt sie und missbraucht sie und braucht das bloß für sich. Das erste ist, wenn der Herr wiederkommt, wie wird er uns sehen? Dir hat der Herr vielleicht einen Ehepartner anvertraut, Kinder anvertraut. Oder euch Kinder hat er Eltern vertraut. Wie geht er miteinander um? Missbraucht er das für euch oder dient ihr einander? Wir sind Geschenke Gottes einander. Versteht ihr das? Wir haben Verantwortung. Das erste ist, wie gehen wir um mit den Menschen, die uns geschenkt sind in der Schule, meine Kommilitonen, meinen Dozenten, wie gehen wir um? Das sind Geschenke Gottes an uns, jeder Mensch. Wie gehen wir um mit den Nachbarn? Wie gehen wir um mit den Menschen, die kommen, die uns anvertraut haben? Ich sage auch mit den Flüchtlingen. Es gibt eine heiße Diskussion, aber ich sage, wie gehen wir um? Mit den Menschen, die Gott uns jetzt anvertraut. Es gibt immer zwei Varianten. Das zweite ist, die klugen und die törichten Jungfrauen. Das klug und töricht, wir haben mit Alona erst noch drüben in unserem Zimmer drüber gesprochen, das unterscheidet nur eine Sache. Die einen haben es, die anderen haben es nicht. Und zwar was? Öl. Ihr seid gut drauf, Leute. Aber was ist Öl, haben wir uns erhalten? Was ist Öl? Das ist ja ein Bild, das ist eine Metapher für was? Wahrscheinlich für den Heiligen Geist. Ne? Samuel kam an, hat sie getauft. Wie ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Lebst du so, wie du lebst? Gerade so auf Sparflamme? Und wenn es zur Sache kommt, da hast du nichts, dann ist es stockdunkel. Dann musst du es losrennen. Oder bist du gefüllt mit Heiligen Geist? Wie gehen wir mit den Problemen unserer Zeit um? Reden wir am Stammtisch genauso mit und sagen, ist ja grausam, was die Regierung macht? Ist ja grausam, was der und der macht, was mein Arbeitsgeber macht, was mein Arbeitnehmer macht? Oder gehst du zu Gott und sagst, Herr, wir haben Probleme, wir verstehen nicht. Ich verstehe auch nicht alles. Ich habe keine Antworten auf alles. Ich wünsche mir mehr Antworten. Aber bist du gefüllt mit Heiligen Geist? Wenn du mit Heiligen Geist gefüllt bist, bist du mit der Liebe Gottes gefüllt. Bist du mit Sicherheit gefüllt. Dann leuchtet dein Licht. Du kannst anmachen. Wenn der Herr wiederkommt, wirst du leuchten. Und nicht unterwegs sein und noch versuchen, jetzt muss ich noch schnell was für den Herrn machen. Du wirst unterwegs sein. Das dritte ist, von den anvertrauten Sendern. Erst habe ich gerade so eine schöne Sache gehört, dass er der Samuel dienen will. Leute, ich habe Hochachtung vor dem Samuel. Ich persönlich glaube, dass der echt ist. Weil ihr müsst wissen, das ist kein Aussteiger, der es in der Welt nicht schafft. Und sagt er, wenn ich es in der Welt nicht schaffe, dann mache ich was im Reich Gottes. Solche Leute gibt es auch. Dort wurde immer jemand gebraucht, dann mache ich halt dort mit. Sondern der ist richtig erfolgreich. Der Chef hat mit ihm Pläne und er könnte richtig erfolgreich sein und er spürt den Ruf Gottes und er reagiert darauf. Ich habe auch so einen Pastor in unserer Gemeinde. Der war richtig erfolgreich. Der hat so viel Geld verdient, da würdest du sagen, da würden die Kinnklappe runterklappen. Nicht bloß 5.000 im Monat. Ausgezahlt. Hat alles weggegeben und sagt, ich will Gottes dienen und er lebt heute aus Glauben. Und sagt, das ist 10-mal mehr wert als die ganze Kohle. Das ist aber seine Berufung. Ich habe Hochachtung, ich vertraue ihm total, stimmt's? Ich vertraue ihm total. Weil ich sage, der ist echt. Bei Geld hört er Spaß auf. Sagen die Leute, hört die Freundschaft auf, das stimmt überhaupt nicht, dann fängt sie an. Und ich glaube, es hat Gott zu Leuten gesprochen, hab, schieb's nicht weg. Du hast Anteil, wenn du ihn unterstützt und nicht, ich gebe mal eine Spende, vergiss es. Sagst, ich will Anteil am Reich Gottes. Ich will ihn unterstützen. Mach das. Du bezahlst jedes Mal ins Reich Gottes rein. Du gibst jedes Mal dem Herrn. Und wisst ihr, was das für eine klasse Schule hier ist? Das ist der Hammer. Ich werde sogar nach dem Westen eingeladen. Sag ich, wie komme ich zu euch? Ja, wir haben einen hier, der kommt aus Osten, der war da irgendwie auf einer Jüngerschaftsschule und da hat er dich gehört und wir haben ja gerade ein Problem mit dem Heiligen Geist, da müssen wir dich mal einladen. Also ich spreche um eigenes Interesse, du merkst ja. So viele tolle junge Leute sind ja ausgegangen, die heute in der Kirche Dienst tun. Manche vollzeitlich, manche Ehrenamtliche. Die Zeugen sind am Arbeitsplatz. Unterstützt mir, was ihr könnt, hier die Jüngerschaftsschule. Und nächste haben sich schon so viele angemeldet. Wisst ihr warum? Weil Gott sagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, es ist Endzeit. Kommt los, es geht los. Ärmel hoch, los geht's. Setzt eure Funde ein, eure Gaben. Darum geht's hier bei den Funden. Der eine hat das gekriegt, der andere hat das gekriegt. Der eine soll Unternehmer sein, der soll richtig Kohle verdienen. Aber dann verbrauchst du nicht für dich. Ich bin gerade mit dem Unternehmer im Gespräch, ob er uns den Löber unterstützen kann. Weil ich sage, aber da sagt er, ja, darüber muss ich beten. Mein Geld ist aufgeteilt. Ich weiß, dass das angelegt ist im Reich Gottes. Da muss ich irgendwo was abschneiden. Aber da muss ich Gott fragen. Sag ich, genau richtig geantwortet. Ich bin der Einer, ich gehe aufeinander dazu. Sag ich, hey, ganz, ganz gut. Aber was fährst du für ein Auto? Aha. Was hast du für ein Haus? Mhm. Bist Unternehmer und wie viel verdienst du? So gehe ich ja her. Also deswegen bin ich auch ein bisschen gefürchtet bei den Unternehmern. Aber ich freue mich für welche, die erfolgreich sind, die Arbeitsplätze schaffen. Ich habe Hochachtung vor Unternehmern. Bruder Franz, der jetzt da war, ich habe Hochachtung für ihn. 600 Arbeitsplätze schaffen, ist eine tolle Geschichte. Und voll aktiv zu sein, eine Stiftung gegründet. Und was der fürs Reich Gottes bewegt, ist für mich ein Vorbild. Okay. Der hat den Spielemax gegründet, das ist eine Riesenkette in Deutschland. Der wohnt in Berlin. So, es gibt eine Prophezeiung, und da möchte ich euch mit teilnehmen, und die ist aus von der 90 Jahre alten Frau aus dem Jahre 68. Und das ist diese Prophezeiung, um die es mir jetzt eigentlich geht. Das andere war alles Vorgespräch. Eine alte Frau von 90 Jahren aus Valdres in Norwegen hatte 1968 eine Vision von Gott. Der Evangelist Emanuel Minos hatte Versammlungen, also Gottesdienste, wo sie lebte. Er hatte die Gelegenheit, sie kennenzulernen und sie erzählte ihm, was sie gesehen hatte. Er schrieb es auf, glaubte aber, es sei unverständlich, dass er es in eine Schublade tat. Nun fast 30 Jahre später, das heißt also, es kam wieder aus der Schublade 98 hervor, versteht er, dass er andere an dieser Vision teilhaben lassen muss. Und jetzt haltet euch fest. Ich habe die gelesen, ich denke vor 10 Jahren, und ich habe gedacht, ja, hört sich ganz interessant an, aber ob das stimmt? Die Frau als Valdres war eine sehr rege, zuverlässige, muntere und glaubwürdige Christin, die bei allen, die sie kannten, in gutem Ruf stand. Dies war, was sie sah. Ich sah die Zeit gerade bevor dem Kommen von Jesus Christus, also kurz bevor er wiederkam, und dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Ich sah die Ereignisse mit meinem natürlichen Auge, also eine offene Vision. Hat das schon jemand mal von euch gehabt? Ich habe es einmal gehabt, das ist fantastisch. Du guckst Fernsehen und siehst in die geistliche Welt rein. Es macht Spaß, aber der Herr gibt es selten. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Ich sah die Welt wie eine Art Erdball und sah Europa Land für Land. Ich sah Skandinavien, ich sah Norwegen. Ich sah gewisse Dinge, die gerade vor der Rückkehr von Jesus stattfinden würden und gerade bevor das letzte Unheil, also dieser Krieg, passiert. Ein Unheil, wie wir es niemals zuvor erlebt haben. Sie erwähnt jetzt vier Wellen. Zuerst, bevor Jesus kommt und bevor der dritte Weltkrieg ausbricht, wird da eine Entspannung sein, wie wir sie nie zuvor gehabt haben. Da wird Frieden sein zwischen den Supermächten im Osten und im Westen. 68. Das sah ich die Panzer stehen als achtjähriger Junge an der tschechischen Grenze. Wir dachten jeden Augenblick geht der Krieg los. Also da war der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Wir dachten, es kippt jeden Augenblick in den heißen. Also Aufrüstung mit Pershings und mit SS-20-Raketen und so. Also absolut heiße Phase des Kalten Krieges. Und da wird ein langer Frieden sein. Jetzt bringe ich das zur Erinnerung. Das schreckgeschriebene ist der Kommentar dieses Evangelisten. Zur Erinnerung, dies war 68, als der Kalte Krieg seinen Höhepunkt hatte. In dieser Periode des Friedens wird es Abrüstung in vielen Ländern geben. Haben wir noch wir haben eine Berufsarmee, wir haben keine Pflichtarmee, wir haben Armee abgeschafft. Ich muss neun gehen mit knirschenden Zähnen. Wir haben bloß eine Berufsarmee, Freiwilligenarmee, sanghaft. Auch in Norwegen. Und wir sind nicht vorbereitet, wenn der Krieg kommt. Der Dritte Weltkrieg wird auf eine Art beginnen, wie wir ihn niemals erwartet hätten, und von einem unerwarteten Ort ausgehen. Also doch nicht Putin. Spekulativ. Eine Lauheit ohnegleichen wird sich der Christenheit bemächtigen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Christen werden nicht für ein dringliches Predigen zugänglich sein. Sie werden nicht wie in früheren Zeiten von Sünde und Gnade hören wollen. Gesetz und Evangelium, Reue und Wiederherstellung. Da wird stattdessen ein Ersatz kommen. Wohlstandschristentum, Glückschristentum. Wir sagen Wohlstandsevangelium als Irrlehrer, habe ich erst erwähnt. Also ich gehe hin wegen meinen Vorteilen. Es geht nicht darum zu predigen, hey, bist du ein Sünder? Was treibst du abends vom Fernsehen, vom Computer? Wie gehst du mit deinen Ehepartnern und mit deinen Kindern? Wie verhältst du dich deinen Eltern gegenüber? Wie verhält sich ein Staat gegenüber, wenn es um Steuern geht? Wie verhält sich Gott gegenüber, wenn es um Zehnten geht? Alles relativiert, alles lau, man will gut unterhalten werden. Man sagt, Mensch, wo gibt es die beste Musik? Wo gibt es die beste Klimaanlage? Wo sind die Predigten so, dass ich, nach meine Ohren jucken? Also ich denke schon, Predigten sollen auferbauend sein. Schöne Weihnachtspredigt übrigens, oder? Es geht ja weiter. Es wird wichtig sein, Erfolg zu haben. Es ist etwas zu sein, materielle Dinge zu haben. Hat auch viele Pastoren und Christen natürlich Dinge der Art, wie sie uns Gott niemals versprochen hat. Kirchen und Gebetshäuser werden immer leerer sein. Anstatt des Predigens, wie wir es seit Generationen gewohnt waren, wie, jetzt kommen die Beispiele, sein Kreuz aufzunehmen und Jesus zu folgen, werden Unterhaltung, Kunst und Kultur in die Kirchen eindringen, wo es Zusammenkünfte für Reue und Erweckung geben sollte. In Taubenheim, in meinem Heimatort, die Kirche, die ich sehr liebe, wo ich groß geworden bin, ist jetzt der Kulturbund eingezogen, weil sie keinen Ort mehr haben, wo sie Veranstaltungen haben. Und es war gerade vor kurzem eine rein kulturelle Veranstaltung, ohne dass da irgendwie Jesus oder überhaupt Glauben erwähnt wurde. Ich will niemanden aburteilen. Ich sage nur, lasst uns mal die Augen aufmachen. Kultur ist sehr oft sehr wichtig, auch klassische Musik ist sehr wichtig. Und ich denke, wir können auch den Menschen eine angenehme Atmosphäre in der Kirche schaffen und sie einladen, gerade zur evangelistischen Veranstaltung. Ich bin nicht dagegen. Aber wenn es bloß noch Kultur ist und bloß noch Unterhaltung ist, wir sind froh, dass da ein paar Leute sitzen. Wo sind wir hingekommen? Es geht doch um Leben und Tod. Es geht doch um alles. Es geht doch um unseren Herrn. Dies wird gerade vor der Wiederkunft unseres Herrn merklich zunehmen. Und ich sehe, dass es in Deutschland, in Ostdeutschland, aber wahrscheinlich in der ganzen westlichen Welt merklich zugenommen hat. Da wird ein sittlicher Verfall sein, wie etwas Ähnliches, das alte Norwegen niemals erlebt hat. Leute leben zusammen wie verheiratet, ohne verheiratet zu sein. Leute, das ist fast normal in unseren Kirchen. Dass man zusammenzieht, dass man zusammen lebt und dann irgendwann mal heiratet, Kinder hat. Dass man nicht den Bund vor Gott schließt und sagt, wir wollen heiraten, das ist fast normal. Da wagt schon gar kein Pfarrer mehr, was zu sagen, weil er froh ist, dass er noch da ist und drehen Leute aus der Kirche aus. Ich meine, es ist unser Zustand, das müssen wir so gesehen. Und auch wir als Freikirchen sind damit konfrontiert. Wie gehen wir damit um, wenn Leute so einen ganz anderen Lebensstil öffentlich leben? Ich glaube, den Begriff unverheiratetes Zusammenleben gab es 1968 nicht in Norwegen. Viele Unreinheit vor der Ehe und viel Untreue in der Ehe wird zur Selbstverständlichkeit. Und es wird von jedem Gesichtspunkt aus gerechtfertigt werden. Es wird sogar christliche Kreise erreichen und wir werden es hätscheln, sogar Sünde gegen das Natürliche. Da geht es um Homosexualität. Ist gerade legalisiert worden in weiten Reichen der Christenheit. Direkt bevor Jesus zurückkommt, wird das Fernsehen Programme geben, wie es sie niemals zuvor erlebt haben, wie wir es niemals zuvor erlebt haben. Sorry. Fernsehen hat in Norwegen gerade erreicht, da gab es ein Programm, ich kenne es aus der DDR-Zeit, da hatten wir DDR1. Und da man Teil der Ahnungslosen lebt, dann hat man wirklich bloß DDR1. Wir haben da vieles unternommen, dass wir noch ein anderes Programm herankriegen mit großen Antennen und dann Dach und so. Ist nicht immer gelungen, manchmal ein bisschen so Westempfang. Aber was ist heute los? Na? Die kannte das noch gar nicht, dass es so viele Programme gibt wie Radiosender. Das hatte die noch nie gesehen. Fernsehen wird mit solch schrecklicher Gewalt ausgefüllt sein, dass es die Menschen lehrt, sich gegenseitig zu ermorden und umzubringen. Und unsere Straßen werden unsicher sein. Ich kenne jetzt gerade Leute, die von Berlin wegziehen. Meine Tochter hat lange jetzt in Berlin gelebt, ein paar Jahre dort studiert. Die sagt, also nachts in der U-Bahn als Mädchen alleine ist richtig gefährlich, wenn du den Herrn nährst. Es ist wirklich krass. In den Großstädten dort, besonders in Berlin. Die Leute werden nachahmen, was sie sehen. Es gibt ja Krimis ohne Ende. Es gibt kaum noch einen Krimi, wo einer umgebracht wird, oder eine ganze Reihe. Also wegen Klauen und so dreht man heute wegen Einbrüchen dreht man keinen Krimi mehr. Es geht immer um Mord und Totschlag. Es geht um Gewaltverherrlichung, es gibt Computerspiele, davon hat die Tante noch gar nicht gesehen, die Schwester hier. Da wird es nicht nur einen Sender am Fernsehen geben, es wird voll sein mit Sendern. Es wird voll mit Sendern sein. Sie kannte das Wort Kanal nicht, das wir heute gebrauchen, deshalb nannte sie Sender. Das Fernsehen wird genau so wie das Radio sein, wo wir viele Sender haben. Ich weiß nicht, wie viele Sender wir haben. Ich habe es noch nie gezählt, aber ich weiß eins, wenn ich mal was Anständiges gucken will, es kommt auf keinen was. Das ist das Problem. Ja. Siehst du, das ist vernünftig. Es gibt dann doch eher hören. Gucken, ach so, hören, das ist gut. Und mit Gewalt angefüllt sein, und das sehen wir im großen Stil. Die Leute werden es zur Unterhaltung gebrauchen. Sie werden schreckliche Mordszenen und Werke der gegenseitigen Zerstörung sehen. Und dies wird sich in der Gesellschaft verbreiten. Sexszenen werden auch auf dem Bildschirm gezeigt werden. Die intimsten Dinge, die in der Ehe stattfinden. Der Pfarrer damals, ich protestierte und sagte, wir haben einen Paragraphen, der so etwas verbietet. Ja. Es gibt eine Zensur, gibt es bis heute, aber die ist sehr aufgeweicht worden. Die moralischen Vorstellungen haben sich verändert. Da sagte die alte Frau, es wird passieren und Sie werden es sehen. Alles, was wir bis jetzt hatten, wird zerbrochen werden und die unanständigsten Dinge werden sich vor unseren Augen abspielen. Viertens, Menschen von armen Ländern werden nach Europa strömen. Wow, und ich hatte es eben gesehen vor ungefähr 10 Jahren und da war das nicht so. Es kamen schon immer Leute aus dem Ausland und haben, es war eine Zuwanderung. Man hat sich gewünscht in Deutschland, dass mehr Leute kommen, vor allem Fachkräfte und so. Das war vor 10 Jahren schon ein Thema wegen der demografischen Entwicklung, aber es war nicht wie heute, das konnte ich mir nicht vorstellen. Sie werden auch nach Skandinavien kommen und Norwegen. Es werden so viele von ihnen sein, dass Leute anfangen, sie nicht zu mögen und hartherzig ihnen gegenüber werden. Sie werden wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg behandelt werden, also ablehnend. Dann wird das volle Maß unserer Sünde erreicht werden. Ich protestierte bei dem Punkt Einwanderung. Ich habe es damals nicht verstanden. Und ich eigentlich vor 4 Wochen auch noch nicht. Und dann gab es einen Bericht, dass es eine neue, in der Sächsischen Zeitung, einen Bericht, dass es einen neuen Strom, einen neuen Weg gibt über Russland, da war eine ganze DIN A4-Seite groß, nach Norwegen gibt. Und zwar, man fliegt bis Moskau und von Moskau fährt man bis in die Nähe der Grenze mit dem Zug und dort gibt es dann keine Verbindung zur Grenze, aber die dürfen dann zu Fuß langlaufen, Geld von Taxi haben sie nicht, aber sie kaufen sich alle ein Fahrrad. Und die Russen haben das schon ein Geschäft gemacht, da verkaufen die Fahrräder ganz große Krücken, aber da wollen sie noch richtig Geld dafür haben, dann fahren die mit dem Fahrrad und ein Kind muss mindestens drauf sitzen, mit den Beinen sich abmachen können, dann ist es erlaubt, bis zur Grenze, dort werden die Fahrräder eben wieder abgenommen, weil Norwegen solche Fahrräder nicht ins Land reinlassen will und dann geht es weiter ins Land rein. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, das ist eine ziemlich sichere Schiene und nicht so teuer, wie natürlich übers Mittelmeer oder so, was absolut lebensgefährlich ist. Also, auch das geht vor unseren Augen in Erfüllung. Die Tränen rannten von den Augen der alten Frau ihre Wange herunter. Ich sah, ich werde es nicht sehen, sagte sie. Also die war richtig berührt von der Prophetie. Ich werde es nicht sehen, aber sie. Dann plötzlich wird Jesus kommen und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich zuvor an Krieg gesehen habe, ist nur ein Kinderspiel verglichen mit diesem. Und er wird mit einer nuklearen Atombombe beendet. Die Luft wird so verunreinigt sein, nuklear, dass man nicht Luft holen kann. Er wird mehrere Kontinente überziehen. Amerika, Japan, Australien und die wohlhabenden Nationen. Das Wasser wird verdorben sein, also nuklear verseucht, verunreinigt. Wir können nicht mehr den Boden bebauen. Das Ergebnis wird sein, dass nur ein Rest übrig bleibt. Der Rest in den wohlhabenden Ländern wird versuchen, in die armen Länder zu flüchten. Sie werden aber so hart uns gegenüber sein, wie wir es ihnen gegenüber waren. Dann sagt sie weiter, ich bin so froh, dass ich es nicht sehen werde. Wenn aber die Zeit kommt, müssen Sie den Mut haben, dies zu berichten. Ich habe es vor Gott erhalten und nichts davon widerspricht, was die Bibel sagt. Stimmt, kann man nicht sagen, dass irgendwas der Bibel widerspricht. Derjenige, dem seine Sünden vergeben sind und der Jesus als Retter und Herrn hat, ist, nochmal, diejenige, dem seine Sünden vergeben sind, das frage ich dich heute Abend, sind dir deine Sünden vergeben? Oder hast du einen Teppich gekehrt? Oder hast du dein Leben noch nie Jesus gegeben und sagst, danke Jesus, du bist am Kreuz für mich jämmerlich gestorben. Wir feiern Weihnachten, sein Kommen, aber er ist ja mit einer Mission gekommen, dass er am Kreuz für uns stirbt. Das ist entscheidend, darum geht alles. Ob das nun schnell passiert, was die Frau hier sagt, weil bei Gott ist schnell relativ, das wissen wir. Aber eins ist, du weißt nicht, wenn du vor ihm stehst, wenn du abgerufen wirst, sicher ist, dass du nicht ewig auf dieser Erde lebst. Sicherlich in absehbarer Zeit wirst du diesen Körper verlassen. Und die Frage ist, bist du sicher? Kommst du sicher zu Hause an? Dem seine Sünden vergeben sind und der Jesus als Retter und Herrn hat. Eins ist Retter und Herrn ist, ich diene ihm. Ich missbrauche nicht seinen Namen, es ist nicht bloß so meine Versicherung, sondern als Retter und Herrn und Herrnheit, ich habe mein Leben ihm gegeben und sein Heiliger Geist kann mich einsetzen. Er darf mein Herz berühren, ich diene ihm. Der ist sicher. Das ist eigentlich meine Frage an euch an heute Abend. Es ist wie immer, ach, das habe ich wieder falsch gemacht, falschen Trigger. Da ist komischerweise unten, wenn es vorwärts geht. Und für meine natürliche Empfinden sollte andersrum sein. Ich mache die Predigt nicht zu Ende, die geht noch länger. Ihr habt das nochmal. Ich wollte euch unbedingt noch ein Bild zeigen. Ach, jetzt habe ich das falsch rumgemacht. Ach, Knöfel, das habe ich so schön zum Vorlesen gemacht. Es wäre eine Chance gewesen, du hättest hinten an der Technik vorgespult. Gibt es doch nicht. War das so viel, habe ich gelesen? Oh, jetzt zurück. Mit mir habt ihr immer Spaß. Ich brauche manchmal Hilfe. Geschwisterliche oder höhere. Das ist der Evangelist heute, also von 2014. Er hat gesagt, er wird wiederkommen. Was ist denn unsere Konsequenz? Er sagt, in seiner Zeit hat die Frau gesehen, wird es geschehen. Ich weiß nicht, wie lange er noch lebt. Kann ja so alt wie Johannes Hesters werden, kann eine Weile dauern. Ich weiß es nicht. Aber merkt ihr die Ernstlichkeit? Gott sagt zu dir, mach dir keine Sorgen. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, wenn er sowas hört, sondern hat uns den Geist gegeben, des Heiligen Geistes, der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Dass wir sagen, ich will jetzt besonnen sein. Ich habe Kraft. Ich will mich von Jesus senden lassen. Jesus soll mich erfahren bei der Arbeit. Ich möchte von seinem Geist erfüllt sein. Ja, er hat uns befohlen, seinen Geist zu empfangen. Ja, und mit seinem Geist kann ich Jesus wirklich dienen. Kann ich auch mit den Menschen, die mir anvertraut sind, verantwortungsvoll umgehen. Ja, das ist ein Aufruf zur Wachsamkeit. Weil meine Predigt wird noch weitergehen, aber ich möchte jetzt aufhören. Ich möchte einfach mit uns beten. Wir danken dir, dass du Propheten gesandt hast. Dass es Propheten gibt in der Bibel. Dass es Propheten gibt, auch wie Heiner Rust, der auch gesprochen hat von Straßenkämpfen in den Städten, von Anarchie in den Städten. Und Herr, man kann sich gut vorstellen heute, dass sowas passieren kann jetzt. Denn wir stehen ja großen gesellschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Es gibt große gesellschaftliche Strömungen. Aber du hast uns reingesetzt als Friedensstifter. Du hast gesagt, hab keine Angst. Du hast gesagt, mit dir sind wir sicher, Jesus. Auch in der Endzeit. Auch wenn alles erschüttert wird. Herr, wir wollen dir danken für Erschütterung. Dort, wo du Menschen rausholst aus bürgerlichen Leben, was nur selbstorientiert ist. Wo du auch uns Christen neu erschütterst. Wo es darum geht, um was glaube ich. Wo es darum geht, dir nachzufolgen. Wo es auch darum geht, dass es einen Lohn wird geben im Himmel für unseren Dienst. Es geht auch um einen Lohn. Du schreibst davon, dass du uns belohnst, dass du uns eine Wohnung schaffst. Du schreibst von einer besseren Welt, in der alle Tränen abgewischt werden. Erst kein Geschrei, Zank, keine Krankheiten, Tod und Teufel, kein Leid mehr gibt. Und der leben wir entgegen. Aber du hast uns hier zurückgelassen als deine Botschafter, als Botschafter deines Friedens, als Botschafter deiner Liebe. Als Botschafter, die Menschen Mut machen, die Menschen trösten, die ihnen die gute Botschaft bringen. Und dafür will ich dir danken. Und ich bitte dich, Herr, in der Adventszeit, was ja von Adventus kommt, Ankunft, dass wir sagen, ja, Herr, du bist als Kind gekommen, du bist hergekommen. Wir sind dir dankbar, dass du unseren Vater uns offenbart hast. Wir sind dir dankbar, Herr, dass du wirklich für uns gestorben bist, dass du uns erlöst hast. Aber wir schauen auch und rufen, Maranatha, mit den anderen Christen. Herr, komm bald, komm wieder, bau du dein Friedensreich auf. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du auf uns kommst, dass der Herr uns in einer Echtheit, in einer Wahrhaftigkeit erfährt, wo wir die Gaben, die er uns gegeben hat, einsetzen, wo wir sie nicht vergraben, wo wir erfüllt sind mit seinem Geist, wo wir ihm dienen, Herr, wo wir das Anvertraute, wo wir achtvoll damit umgehen. Allen, denen Jesus, die sagen, Jesus ist mein Herr und die ihm dienen, die brauchen keine Angst haben. Ich möchte wissen, einfach mal fragen, ist jemand hier, der sagt, Jesus habe ich noch nie mein Leben gegeben. Ich mache zwar auch fromm, ich bin so ein bisschen christlich, ich bin auch mal getauft worden, aber ich habe es noch nie gemacht. Aber heute Abend möchte ich es machen, ich möchte sicher sein. Dann bitte ich um ein Handzeichen für Jesus. Mit denjenigen, da brauche ich nicht mal vorkommen, mit denen möchte ich nur ein Handzeichen. Ist jemand hier? Da ist jemand da hinten. Danke, im Namen Jesus, ich habe es gesehen. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben heute Jesus geben? Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin zwar kirchlich aufgewachsen, aber ich habe es noch nie Jesus gegeben. Ich kann gar nicht sagen, Jesus ist mein Herr. Eine Person war es. Ist noch jemand? Dann ist es dein besonderer Abend heute. Noch jemand? Sie möchten es tun, ja? Können Sie nochmal die Hand nochmal hochheben? Sie sind das? Ja. Und Sie waren es denn? Können Sie mal die Hand hochheben. Die da in der Nähe die in der Nähe sitzen, können Sie sich mal umdrehen, da hinten? Zu der jungen Frau? Und zu der jungen Frau hier auch. Die da sitzen, können Sie sich mal umdrehen? Ach, schauen Sie mal hin. Sie selber nicht, Sie können sitzen bleiben. Wir wollen für Sie beten einfach. Vielleicht kann auch noch Jüngerschaftsschüler hingehen. Könnt ihr das machen? Ist ja doch dienstbereit. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Es kommen Leute zu Ihnen, die legen Ihnen die Hände auf. Und ich bete jetzt und wir anderen beten bitte alle mit. Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Können wir das alle laut gemeinsam sagen? Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Dass du in die Welt gekommen bist, um uns die Liebe Gottes zu bringen. Jesus, du hast uns so geliebt, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Dass du für mich gestorben bist. Dass du mit deinem Blut für alle meine Fehler bezahlt hast. Ich bitte dich jetzt, vergib mir meine Sünden. Für alle bösen Worte. Für alle schlechte Handlungen. Für böse Gedanken. Vergib mir. Und schenk mir jetzt ein neues Herz. Jesus Christus, ich will dir nachfolgen. Du sollst ab jetzt mein Leben bestimmen. Sei du mein Herr. Ich will lernen, als Christ zu leben. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast. Dass ich jetzt zu dir gehöre. Dass ich nie wieder allein sein werde. Dass du immer bei mir bist. Dass ich jetzt beten kann. Und dass ich weiß, du hörst mich. Bitte lehre mich, wie ich dir nachfolgen kann. Wie ich dir dienen kann. Wie ich mit dir mein Leben gestalten kann. Ich vertraue dir. Amen.